vom Wald ins Wohnzimmer. Das ist unser Thema in dieser Staffel. Gemeinsam mit Jan Kurt, dem Hauptgeschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie, fragen wir, welche Rolle spielt heimisches Laubholz im Innenraum heute und morgen? Wir sprechen über Markttrends, Herausforderungen und Chancen und über das, was passieren muss, damit aus regionalem Rohstoff echte Wohnkultur wird. Hört also rein.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Jan Kurt, der Hauptgeschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie. Was braucht es, damit wir in 10 Jahren sagen können, Laubmassivholz ist zurück im Wohnraum, sichtbar, geschätzt, gefragt? Gemeinsam mit Jan Kurt entwickeln wir in dieser Folge konkrete Zukunftsperspektiven. Wie stärken wir Design, Konsumentenbewusstsein und Kreislauffähigkeit? Welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen braucht es für eine stärkere Nutzung heimischer Laubhölzer? Denn die Zukunft des Wohnens wächst heute schon im Wald.
Ja, willkommen zurück, lieber Jan, beim Timber Talk. In den ersten beiden Folgen haben wir den Status quo beleuchtet. Jetzt in der dritten Folge wollen wir nach vorne schauen und gehen der Leitfrage nach, was muss eigentlich passieren, damit heimisches Laubholz aus unseren Wäldern in 10 Jahren seinen Platz im Wohnraum zurückerobert hat. Ich habe 5 Themenfelder, die ich gerne mit dir nochmal durchsprechen möchte dazu. Steigen wir ein. Das Thema Design und Sichtbarkeit hatten wir eben schon so kurz angerissen. Brauchen wir eine neue Sprache für Massivholz im Innenraum?
Ich glaube eigentlich nicht, dass wir eine neue Sprache brauchen. Also Massivholz hat ja eine eigene Sprache, eine eigene Sichtbarkeit. Und am Ende kommt es darauf an, im Grunde, welche Produkte wollen die Endverbraucher haben und wie wollen sie sich entsprechend zu Hause einrichten. Also deswegen glaube ich, neue Sprache würde mir zu weit gehen. Vielleicht geht es um, sagen wir mal, einfachere Dinge. Der Frage, wie sehen Oberflächen aus? Was gibt es möglicherweise auch für Alternativen zu schon vorhandenen Oberflächen? Wir hatten in der letzten Folge kurz dieses Thema Holzarten gestreift. So, da ist natürlich die Frage, wie kann eine Optik in Zukunft aussehen? Aber das ist irgendwas, was ich mal unter dem Überbegriff Produktentwicklung irgendwie zusammenfassen würde. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich schon nicht schlecht, dass man das auch irgendwie gemeinsam, also Lieferanten- und Abnehmerseite, gemeinsam mal irgendwie bereden, definieren könnte. So, was können wir uns da vorstellen? Wie ist der Bedarf? Und was ist auch mengenmäßig quasi angebotsseitig? Was steht da zur Verfügung? Und wie können wir eine gleichbleibende Qualität irgendwie gewährleisten? Also das sind eher so ja relativ naheliegende Schritte, die man miteinander besprechen muss. Und jetzt nicht die Frage, werden sich in Zukunft die Menschen völlig anders einrichten, als sie das momentan schon tun. Es wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf Menge gucke und die Frage, setzen wir Massivholz ein oder nicht, geht es ja nicht alleine um Möbel. Es geht ja im Grunde, das ist wahrscheinlich auch so ein Blick, den man so ein bisschen weiten muss, auch um die Frage, wie sieht das Wohnumfeld zu Hause aus? Also das ist das Thema Wand, das ist das Thema Fußboden und das ist das Thema Möblierung. Wir haben, glaube ich, auch zunehmend die Frage, wenn ich jetzt so eher in den Objektbereich gehe, wo das ja auch durchaus eine Rolle spielt, auch das Thema Akustik spielt eine starke Rolle. Und da kann ja Massivholz entsprechend verarbeitet in total Hilfestellung sein. Also ich glaube, wir müssen das so ein bisschen breiter denken, das Thema, und auch, wie wirken die unterschiedlichen Komponenten zusammen, wie wirken sie möglicherweise auch optisch zusammen, dann glaube ich schon, kann da auch mengenmäßig was bei rauskommen. Jetzt ohne jetzt die Menschen komplett umzuerziehen, zu sagen, du musst dich in Zukunft so und so einrichten.
Ist das bei Massivholz auch eine Frage der Pflegeleichtigkeit, also der Dauerhaftigkeit, der Oberflächenunempfindlichkeit, oder ist das gelöst eigentlich im Möbelbereich?
Also ich glaube, technisch ist das gelöst. Also wir reden ja nicht mehr davon, im Grunde, sag mal, können die Menschen damit überhaupt umgehen oder nicht? Ich glaube, wir kommen weg bei Massivholz, wenn ich das richtig beobachte, von was soll man, geschlossenen Oberflächen hin zu eher, sagen wir mal, natürlichen, auch eher offenporigeren, eher gehüllten Oberflächen als lackierten Oberflächen. Das hängt immer dann ein bisschen auch mit Pflege zusammen. Und das ist aber eine Frage von Aufklärung der Verbraucher. Also denen muss klar sein, was ich damit tun kann. Also der Holztisch, an dem wir hier sitzen, da kann ich ein Glas Rotwein drüber kippen, wenn wir das jetzt dabei hätten gerade. Und dann muss ich wissen, wie ich damit umgehe. Also das ist ja keine Frage so, das kann immer mal passieren. Da muss ich einfach nur aufklären und sagen, wie ich damit umgehe. Und das, glaube ich, lässt sich lösen.
Ist leider noch zu früh am Tag. Leider hat ja noch kein Wein hier stehen. Und dann hat man eben aber ein interessantes Thema, was ich glaube auch nochmal, wo wir nochmal einen Blick drauf werfen müssen. Der Unterschied bei Massivholz ist ja häufig sozusagen die Natürlichkeit, Ausdruck Äste, künftig vielleicht durch verstärkte Kalamitäten, Klimawandel, das Thema Wurmeiche, was uns bewegt aktuell. Du hattest eben gesagt, die Verbraucher schauen aber immer noch auf das Massivholz drauf und wollen es möglichst fehlerfrei haben. Ist das ein Trend, den man auch bewegen könnte oder verändern könnte?
Das weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich wäre auch beim Thema Fehlerfreiheit von Holz eher bei der Frage, was, also wie empfindet der Verbraucher bestimmte Eigenschaften des Holzes? Also ist das für ihn ein Fehler oder ist es keiner? Wir wissen ja anhand der Oberfläche auch, dass so Themen wie Astlöcher, auch größere Astlöcher, Risse beispielsweise in den Oberflächen teilweise ja ganz bewusst eingesetzt werden, auch sagen wir mal optisch bewusst eingesetzt werden, ne? Dass größere Stellen auch gekittet werden in Oberflächen. Und das ist für den Verbraucher in dem Fall kein Fehler, sondern, sag mal, ein bestimmtes Merkmal, was sogar noch eine
gewollte
gewisse Authentizität dieses Materials irgendwie beinhaltet. So, das ist dann immer eine Frage von Aufklärung. Ich glaube, wir müssen ein bisschen gucken, wie kommunizieren wir das? Wie kommunizieren wir das auch miteinander? Und wo überfordern wir möglicherweise auch Endverbraucher, wenn wir so diese internen holzbasierten Spezialdiskussionen, also was ist eine Fehlstelle, was ist keine, nach außen tragen und sagen, das muss der Verbraucher auch verstehen. Denn ich glaube, da müssen wir einfacher dran gehen und müssen ihm quasi die Sorge nehmen, dass das, was er da hat, in irgendeiner Form fehlerbehaftet ist.
Wenn wir beim Verbraucher, bei den Verbraucherinnen sind, das ist das zweite Thema, was ich ansprechen möchte. Bewusstsein und Entscheidungskompetenz für Holz heimischer Herkunft. Wir haben in den letzten Jahren verstärkt ja Diskussionen, die sich komplett abkehren von heimischer Waldwirtschaft. Also zumindest verstärkt kritisches Bewusstsein dafür, gerade wenn es ums Laubholz geht. Was können wir da verändern in Zukunft, in den nächsten 10 Jahren, dass der Verbraucher bewusst Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft, aus heimischer Wirtschaft einsetzt?
Ich glaube, da können wir gemeinsam eine ganze Menge machen. Also wir können ja eher möbelindustrieseitig Richtung Endprodukt kommunizieren. Zu sagen, hier, dieses Produkt kommt mit einer bestimmten nachgewiesenen Wertschöpfungskette daher. Verbraucher, du kannst das beispielsweise Perspektive nach vorne über einen digitalen Produktpass nachvollziehen, was das ist. Und als gesamte holzbasierte Branche, glaube ich, müssen wir stärker dieses Thema Vorzüge von Holz und Waldnutzung nach außen bringen. Ne? Also wir sind ja gemeinsam auch aktiv in der Kampagne Holz rettet Klima. Das ist ja so ein Instrument, um im Grunde den Endverbrauchern auch klarzumachen, seht her, Holznutzung hat bestimmte Vorzüge und ohne die Bewirtschaftung des Waldes wird es auch in Zukunft nicht funktionieren. Im Gegenteil, es ist sogar ein Vorteil, wenn ich jetzt auf die Klimafolgen beispielsweise schaue. Und ich glaube, da können wir eine ganze Menge miteinander machen.
Mehr über die Initiative Holz rettet Klima findet ihr unter www.holz-rettet-klima.de. Werbematerial könnt ihr unter www.holz-rettet-klima.shop bestellen. Die Links findet ihr in den Shownotes.
Und die Kampagne, die ihr fahrt mit Laubholz Plus, trägt da mit Sicherheit genau zu bei, so diese Aspekte des Materials und der ökologischen Eigenschaften und der CO2-Vorteile der Nutzung dieses Materials entsprechend auch zu kommunizieren.
Dritter Punkt ist das Thema natürlich der heimischen Produktion. Ich hatte eben gesagt, WHAM-Szenarien sagt, da kommt viel Laubholz auf euch zu und dann hört man in den politischen Diskussionen häufig, ist eher die Verwendung das Problem. Ich glaube eher, es ist ein Stück weit auch die Frage, wie kriegt man sozusagen die Wirtschaft dazu, weiterhin auf den Standort Deutschland zu setzen.
Welche Rahmenbedingungen erwünschst du dir für die Wertschöpfungskette Wald bis Möbelstück in Deutschland für eine verstärkte Massivholzverwendung?
Also da könnte ich natürlich jetzt relativ weit ausholen und sagen, im Grunde brauchen wir stabile wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für eine Produktion in Deutschland. Das ist aber, glaube ich, keine Besonderheit unserer Möbelbranche oder unserer Holz- und Möbelbranche, sondern insgesamt der industriellen Produktion in Deutschland. Wir brauchen nochmal die Rahmenbedingungen, was Umweltgesetzgebung angeht, was Steuerpolitik angeht, was Arbeitskräfte, Bepreisung und auch Verfügbarkeit angeht. Da sind wir, glaube ich, mit vielen gleich. Mhm. Unternehmer und Unternehmerinnen sind immer darauf ausgerichtet zu sagen, ich brauche stabile und verlässliche Rahmenbedingungen, so dass wir beim Thema Produktion von oder Verarbeitung von Massivholz in Deutschland genau diese Fragestellungen haben. Also kann ich damit rechnen, dass ich erstens das Material in Zukunft noch habe? Kann ich damit rechnen, dass ich auch die Arbeitskräfte noch zur Verfügung habe? Und kann ich drittens damit rechnen, dass ich mir das auch überhaupt noch leisten kann, an diesem Standort das Produkt entsprechend produzieren zu können? Das sind die Rahmenbedingungen, die für uns relevant sind. Und ich glaube, da sitzt man sowohl lieferantenseitig als auch abnehmerseitig in einem Boot. Wir wollen, dass das Material hier in Deutschland verarbeitet wird und wir wollen das Material zu Endprodukten weiterverarbeiten. Da haben wir, glaube ich, ähnliche Ausgangspositionen, was die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht.
Vermutlich wieder auch ein Punkt, den wir eben schon besprochen haben, wenn der Verbraucher, die Verbraucherin ja auch ein Stück weit Politik mitgestaltet durch entsprechende Meinungen, durch Kaufentscheidungen, aber durch entsprechende Wahlen. Was mich immer umtreibt, sind so diese Widersprüchlichkeiten, vor denen wir immer stehen. Wir wollen zwar mehr Laubmassivholz verwenden, legen aber genau die Laubwälder still. Das ist ja ein so ein widersprüchlicher politischer Rahmen, der an der Basis sozusagen der Produktionskette steht.
Genau, das ist ja das, was ich mit Verlässlichkeit meine. Ne? Also wir müssen ja im Grunde beide darauf vertrauen können, also beide meine ich jetzt im Grunde der lieferantenseitig plus abnehmerseitig darauf vertrauen können, dass wenn wir in diesen Produktionsprozess investieren, um am Ende da ein verbrauchertaugliches Produkt bei rauszubekommen, dass wir vorne auch irgendwie auch in ein paar Jahren die Rohstoffe noch dafür haben. Und Holz ist ja was, brauchen wir uns gegenseitig nicht zu erklären, was ein bisschen längerfristig wirkt. Ne? Also das braucht ja einfach ein bisschen längeren Vorlauf und deswegen ist auch die Verlässlichkeit nochmal wichtiger. Kriegen wir das aus dem Wald noch raus, was wir genau für dieses Produkt brauchen?
Ist ein wichtiger Punkt, der aus meiner Sicht in die Diskussion viel zu wenig kommt, weil diese verlässlichen Rahmenbedingungen, diese planbaren Rahmenbedingungen ja entscheidend sind für die Produktion heute, für Investitionen in Innovation, in neue Technologien, in vielleicht auch in neue Produkte oder Produktionsverfahren. Du hast gerade eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Fachkräftemangel. Da sind wir überhaupt nicht zu sprechen gekommen. Was ist da deine Sichtweise drauf? Teil der Produktion oder der Produktionskapazität am Ende des Tages.
Richtig. Entscheidend für uns, da muss man jetzt auch kein Raketenwissenschaftler sein, um zu wissen, dass der demografische Wandel bei uns auch zuschlägt und wir darauf angewiesen sind, dass wir diese Fachleute auch in Zukunft noch in der Branche haben, die uns jetzt demografisch in den nächsten Jahren, in großen Zahlen verlassen werden. Ne? Also dieser ganze generationenstarke Jahrgang oder die Jahrgänge gehen raus und wir brauchen im Grunde den Nachwuchs. Wie schaffen wir das? Wir sind eine Branche, die auch auf sich aufmerksam machen muss, zu sagen, hier, pass auf, erstens, die Rohstoffe, die wir verwenden, sind natürliche und das ist interessant, damit zu arbeiten. Und zweitens auch, wir bieten im Grunde ein industrielles Umfeld, was für die jungen Leute auch tatsächlich so attraktiv ist, dass sie sagen, jawohl, das kann ich mir vorstellen und gehe nicht in andere Branchen, die vielleicht irgendwie ein bisschen lauter trommeln können. Also das ist wichtig, dass wir im Grunde diese Nachwuchskette aufrechterhalten. Wir versuchen da selber möbelseitig, beispielsweise mit der Lehrfabrik in Ostwestfalen, die wir letztes Jahr in den Start gebracht haben, wo wir genau das versuchen abzubilden. Junge Leute auf die Branche erstens aufmerksam zu machen und sie dann auch so auszubilden an modernen, verketteten Maschinen, inklusive der Massivholzverarbeitung übrigens, dass wir sagen, das ist für die so attraktiv, da gucken die hin und da möchten die auch gerne ausgebildet werden. Also darum müssen wir uns kümmern. Das ist genauso essentiell wie die Rohstoffversorgung. Wenn wir die Fachkräfteversorgung auf der anderen Seite nicht mehr haben, dann werden wir das am Standort Deutschland auch nicht hinkriegen.
Mehr über die Bildungsangebote der Lehrfabrik Möbelindustrie in Löhne findet ihr unter www.lehrfabrikmöbel.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Ich nehme an, diese Produktion in Deutschland, eben der Möbelindustrie, du hast es schon mal eben angedeutet, ist wahrscheinlich schon weitgehend rationalisiert und mechanisiert. Also wir werden immer einen Bedarf an vielleicht auch künftig besser ausgebildeten Leuten brauchen, die mit neuen Technologien wie KI und so weiter umgehen kann.
Richtig, genau. Die müssen wir dann auch so ausbilden, wie es für unsere Branche notwendig ist. Also nur mal auf das Beispiel Leerfabrik zu kommen. Da geht es nicht nur darum, die Standardmaschinen, was, keine Ahnung, Plattenaufteilung, Bohren, Fräsen etc. angeht, sondern auch im Grunde Robotik beispielsweise. Wie setze ich bestimmte agile Robotertechnik in meiner Produktion ein? Das ist mit Sicherheit was, wo wir noch Effizienzgewinne heben können, auch in der Zukunft, weil da sind wir noch nicht am Ende. Was den Maschinenpark selber angeht, wahrscheinlich schon. Aber die Frage, was wird händisch gemacht und was wird roboterunterstützt gemacht, da glaube ich, gibt es noch Potenziale. Und das wird uns auch helfen, am Standort Deutschland im Grunde uns da auf einer Wettbewerbsfähigkeit zu halten gegenüber anderen Ländern, die wir auf keinen Fall verlieren dürfen.
Ja, bin ich völlig bei dir. Auch jetzt Rahmenbedingungen, politische Bildungspolitik halte ich für ganz, ganz wichtig, dass wir vorwärts kommen. Nach meiner Wahrnehmung hinkt Ausbildung in Teilen hinterher und wir bilden junge Leute aus, die aber eigentlich für die Zukunft aufgestellt sein sollten. Das heißt, die müssten in der Ausbildung eigentlich schon Themen auf dem Schirm haben, die dann uns zukunftsfähig machen, wenn wir gerade über diesen Zeitraum 10 Jahre sprechen. Also wie sieht eine Produktion in 10 Jahren aus, KI, Robotik etc.? Das müsste eigentlich Gegenstand eben auch in der Ausbildung sein und dafür bedarf es eben meiner Meinung nach auch entsprechender politischer Rahmenbedingungen.
Das ist genau, wenn ich den Werbeblock noch machen darf für die Lehrfabrik, genau der Gedanke. Da tun sich Unternehmen zusammen, investieren gemeinsam in diese Technologie von morgen, weil es jeder Einzelne in seinem Unternehmen alleine nicht hinkriegt. Also die Idee ist, in der Gemeinschaft genau diese Technologien dahinzustellen, die jungen Leute daran auszubilden, damit es hinterher den Benefit in den Unternehmen gibt.
Ja, also politisch planbare, verlässliche Rahmenbedingungen in die Zukunft und mit der Aus- und Fortbildung und Fachkräftesicherung sozusagen vor die Zeit zu kommen, um das Thema abzuschließen.
Genau
das. Jetzt sind wir Lieferanten, ihr die Produzenten. Da kommen Produkte von unseren Betrieben in eure Produktion. Jetzt sprechen wir über die nächsten 10 Jahre. Was ist da eure Sichtweise aus Sicht der Massivholzmöbler? Was müsste die Sägeindustrie leisten, um sozusagen einen höheren Anteil heimisches Massivholz in die Möbelproduktion und damit in die Wohnzimmer zu bekommen?
Also wenn ich jetzt diesen naheliegenden Aspekt, was Preise angeht, komplett außen vor lasse, weil das dürfen wir auch nicht drüber sprechen.
Auch nicht Sinn und Zweck quasi der Unterhaltung ist, aber auch das bewusst ausklammer, dann geht es am Ende relativ profan darum, die richtigen Produkte in einer ausreichenden Menge und einer nachgefragten Qualität zur Verfügung zu stellen.
Ich höre bei uns aus der Branche, es ist wichtig, im Grunde gerade für die Massivholzverarbeitung bzw. Massivholzmöbelherstellung gleichbleibende Qualitäten zur Verfügung zu haben. Und dafür brauche ich natürlich im Grunde eine entsprechende Menge im Angebot, die da zur Verfügung steht. Also das heißt, ich darf, wenn ich eine Kollektion habe als Massivholzmöbelhersteller, die muss ja immer relativ ähnlich aussehen. Das heißt, ich darf keine zu großen Varianzen im Material haben, damit ich im Grunde die Optik auch entsprechend beibehalten kann. Also die Menge ist entscheidend, die gleichbleibende Qualität ist entscheidend. Und wenn ich das schaffe als deutsche Produktionskette, glaube ich, hat das einen wesentlichen Vorteil. Also wir, klar, unsere Hersteller orientieren sich auch im europäischen Ausland, was das Massivholz angeht. Tun das nach meiner Auffassung aber teilweise auch deshalb, damit sie halt diese Mengen, die gebraucht werden, auch entsprechend in gleichbleibender Qualität zur Verfügung haben. Also das heißt, da gemeinsam miteinander zu reden, was brauchen wir abnehmerseitig und wie kann es sichergestellt auch für die Zukunft angeboten werden. Das ist, glaube ich, dieses Thema, wo wir schon drüber gesprochen haben, mehr miteinander, intensiver miteinander reden, im Grunde das Angebot und Nachfrage stärker auch zur Deckung kommt.
Lass uns nochmal im 5. Punkt auch tatsächlich 10 Jahre in die Zukunft blicken. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Holz, zumindest bezogen auf die Bauwirtschaft, ist das Thema Kreislauffähigkeit. Ich glaube, da ist es wirklich ein Schlüssel, gerade mit Blick auf die Entwicklung beim Nadelholz. Welche Rolle spielt die Kreislauffähigkeit in der Möbelproduktion?
auch in Zukunft und insbesondere beim Laubmassivholz? Wie siehst du das?
Also entscheidend wird diese Rolle sein. Das, sag mal, gibt uns alleine schon die europäische Rahmengesetzgebung vor. Also wir haben eine Ökodesign-Verordnung auf europäischer Ebene, die für die Branche in ein paar Jahren schon einschlägig sein wird. Das heißt also, wir reden über das Thema ESPR auf europäischer Ebene mit einem entsprechenden delegierten Rechtsakt über das Jahr 2027, 2028 und dann mit der finalen Inkraftsetzung vielleicht 28, 29. Also das ist nicht mehr so weit weg. Und deswegen wird es darum gehen, diese Kreislauffähigkeit, sowohl was die Materialien und die Kombination der Materialien im Produktionsprozess, aber auch bis hin zur im Grunde Recyclingfähigkeit der Produkte, das müssen wir unter Beweis stellen. Und das ist nicht nur eine Sache, die auf dem Papier irgendwie dargelegt werden muss, sondern wir müssen im Grunde diese Prozesse auch abbilden können. Wir sind gerade dabei, als Branche in so einem Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen genau diese Kreislauffähigkeit mal zu testen. Wie schaffen wir es denn eigentlich, Produkte, die quasi am Ende des Lebenszykluses angekommen sind, über eine saubere Materialtrennung wieder in den Kreislauf zurückzubringen? Da sprechen wir momentan eher von dem Thema Holzwerkstoff, aber das lässt sich ja weiterdenken, auch Richtung Massivholz. Ich glaube, dass Massivholzmöbel sich besonders für dieses Thema Kreislauffähigkeit anbieten, weil einfach der Materialmix bei dem Massivholz wesentlich geringer ist, als er das bei anderen Möbeln ist. Und da kann ich auch eine Aufbereitung, glaube ich, deutlich einfacher bewerkstelligen, als ich das bei einem, sagen wir mal, Materialmix in Möbeln hinbekomme.
Also Massivholzbereich siehst du tatsächlich nicht dann Downcycling in beispielsweise eine Spanplatte, auch das wäre ja ein Schritt, sondern auch ein Loop, dass sozusagen einzelne Bauteile wiederverwendet werden.
Genau. Warum nicht? Warum soll ich nicht aus, sagen wir mal, Massivholzelementen hinterher auch tatsächlich auf der gleichen Ebene auch wieder neue Produkte herstellen können? Wir arbeiten ja ohnehin, da bin ich jetzt allerdings auch kein technischer Experte, aber wir arbeiten ja ohnehin auch mit, sagen wir mal, kombinierten Produkten. Also das, was an zusammengesetzten Massivholzmaterialien, an Plattenware im Markt ist. Muss das immer Neumaterial sein oder kann da auch Recyclingmaterial mit einfließen? Da wird es bestimmt technische Lösungen geben. Wahrscheinlich gibt es auch schlaue Leute, die sich da längst mit beschäftigt haben. Aber das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, auch die Materialien quasi im Loop zu halten und diese Kreislauffähigkeit, wie eben angesprochen, auch unter Beweis zu stellen.
Viele, viele gemeinsame Anknüpfungspunkte, die wir identifiziert haben für die Aufgabe, dann in den nächsten 10 Jahren hier das Massivholz voranzubringen. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal die Frage stellen, Jan, und nicht jetzt bezogen nur auf die Massivholzmöbel, vielleicht die auch, aber du hattest davon gesprochen, konjunkturelle Schwierigkeiten aktuell. Wenn du jetzt in deine Branche schaust oder vielleicht auf die Holzwirtschaft insgesamt, was stimmt dich optimistisch? Wie schaust du in die Zukunft?
Also ich bin erstens sowieso ein grundoptimistischer Mensch, glaube aber auch, dass das mit Blick auf unsere Branche tatsächlich auch gerechtfertigt ist. Also erstens stellen wir jetzt möbelseitig ein Produkt her, was die Menschen auch in Zukunft immer brauchen werden. Das heißt, wir sind nicht in diesem Konkurrenzkampf, dass uns möglicherweise eine KI unsere Art des Wirtschaftens und unsere quasi Produktidee wegnimmt, sondern das wird auch in Zukunft nicht irgendwie ersetzt werden können. Die Menschen werden sitzen, essen und schlafen wollen und das auch in Zukunft. Das heißt, unser Produkt wird, sagen wir, die Bedeutung behalten, die es heute auch schon hat. Und am Ende ist es ja so platt, wie es vielleicht klingen mag. Nichts umgibt die Menschen in ihrem Alltag mehr als das Wohnumfeld, wo sie halt jeden Tag mit konfrontiert sind. Und wir tragen dazu bei, dieses Wohnumfeld zu gestalten. Das ist eigentlich eine total schöne Aufgabe, die wir haben als Branche. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also deswegen mache ich mir um das Produkt keine Sorgen. Die Frage ist, kriegen wir das am Standort Deutschland sauber hin? Wie sind die Rahmenbedingungen? Das, glaube ich, wird alles was sein, womit wir uns beschäftigen müssen. Und wenn ich auf die gesamte Wertschöpfungskette gucke, sage ich, dieser Werkstoff Holz, mit dem wir alle gemeinsam umgehen, egal ob jetzt in Massivholzausprägung oder in Holzwerkstoffausprägung, der Grundwerkstoff Holz ist der, der unsere Produkte ausmacht. Und
anhand der Rahmenbedingungen, was Kreislauffähigkeit, Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck und alles das, was in Zukunft eine Rolle spielen wird, hat das einfach wesentliche Vorteile. Und deswegen glaube ich, müssen wir diese Möglichkeiten, die wir als Branche haben, gemeinsam miteinander ausspielen. Dann habe ich wirklich einen positiven Blick in die Zukunft. Und diese konjunkturelle Delle, in der wir leider schon viel zu lange sind, die wird auch irgendwann wieder vorbeigehen. Und dann müssen wir gucken, dass wir in diesem Aufschwung, der da kommt, die Menschen mitnehmen und hoffentlich auch gemeinsam für unsere Produkte begeistern können.
Vielen Dank bis hierher. Jan, wir sitzen an diesem wunderschönen Eichentisch, den vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer im Bild sehen. Das ist, wenn man hier reinkommt, macht das wirklich den Unterschied aus. Es ist tatsächlich kein Material wie jedes andere Massivholz. Es ist wirklich ein Statement. Vom Wald bis zum Möbelstück, da haben wir drüber gesprochen heute. Vielen Dank für deine Zeit und deine Perspektive.
Sehr gern, hat mir Spaß gemacht.
Ja, und alle, die zugehört haben, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Timber Talk überall da, wo es Podcasts gibt. Oder auf unserer Website zukunftholz.de, auch dort zu finden. Und dann bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, die Zukunft des Wohnens wächst heute schon im Wald.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.